Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, Auslandreisen sind eine spannende Angelegenheit, insbesondere wenn Sie in Länder gehen, in denen eine andere Sprache als die unsere gesprochen wird. Und da ist es dann ein großer Unterschied, ob man die Fremdsprache beherrscht, einigermaßen beherrscht oder gar nicht beherrscht. Also grob betrachtet gibt es hier vier Möglichkeiten. Entweder ich bereise ein solches Land ohne Kenntnisse der dort gesprochenen Sprache. Dann komme ich mir doch recht verloren vor, wenn ich nicht einen Menschen bei mir habe, der meine Muttersprache spricht und der vielleicht auch Dolmetscherdienste verrichten kann. Es kann auch sein, dass ich das Land bereise und doch über einige aus dem Lehrbuch erworbene Grundkenntnisse verfüge. Immerhin verstehe ich dann einige Aufschriften und auch manches, was die Leute reden, aber man bekommt allenfalls mit, worum es geht, wenn überhaupt. Die Feinheiten bleiben einem verschlossen. Es ist ja doch gesprochenes Englisch, gesprochenes Französisch, Italienisch oder Spanisch, etwas anderes als Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch aus dem Lehrbuch. Das entsprechende Erlebnis, das man dabei hat, könnte man mit einem inzwischen verblichenen ehemaligen Modewort als frustrierend beschreiben. Eine dritte Möglichkeit, man verfügt über recht gute Kenntnisse in dieser Sprache. Dann fühlt man sich als Reisender wohl, hat manche Erfolgserlebnisse zu verzeichnen, kann sich in diesem Land unter den Menschen bewegen, vielleicht sogar, insbesondere vor denen der eigenen Muttersprache, eine gewisse Gewandtheit zur Schau stellen. Das tun solche Reisenden dann gerne, indem sie in ihre gewöhnliche Muttersprache viele Elemente der Sprache, die sie auch meinen gut zu beherrschen, mit einflechten, wie insbesondere bei unseren Hobby-Italienern. Trotzdem, liebe Gläubige, auch wenn man die Sprache recht gut gelernt hat, lernt man doch noch beständig dazu. Und die vierte Möglichkeit, man beherrscht die Sprache des Landes, das man bereist, perfekt, weil man entweder als Kind bereits zweisprachig aufgewachsen ist oder einen längeren Sprachaufenthalt in diesem Land erleben durfte. Dann wird alles einfach die selbstverständlichste Angelegenheit der Welt. Nun eine Frage, wie steht es mit unseren Sprachfähigkeiten und Sprachmöglichkeiten im Bereich der Religion? Die Tatsache ist, dass viele Menschen in unserer Zeit, aber nicht erst in dieser, religiös geradezu sprachunfähig geworden sind. Da gibt es die einen, bei denen tatsächlich krasse religiöse Unkenntnis vorherrscht, wegen mangelnden Unterrichtes. Eine Generation auch von sogenannten Katholiken, die weder das Glaubensbekenntnis noch die 10 Gebote beherrscht. Christliche Analphabeten. Die Grundwahrheiten wie die der göttlichen Dreifaltigkeit, der Menschwerdung und Erlösung, der Sakramente sind oft nicht einmal dem Namen nach bekannt. Ich übertreibe nicht. Dem steht dann, liebe Gläubige, nicht entgegen, dass manche durch ihre Schulausbildung oder durch ihr Umfeld sehr gut reden können, scheinbar auch über religiöse Fragen. Wer aber im Land des Glaubens einigermaßen heimisch ist, der wird sagen, gib zu, du stammst gar nicht von hier, deine Sprache verrät dich ja. Man begegnet aber, liebe Gläubige, auch solchen, die eigentlich gläubig sind und trotzdem eine sehr unbeholfene Ausdrucksweise zeigen. Es ist noch gar nicht so schlimm, wenn jemand zum Beispiel sagt, er sei für den alten Rhythmus, gemeint ist der alte Ritus der Messe. Schlimmer wird es, wenn ganz wichtige Dinge verkannt oder vertauscht werden. So ist manchmal zu hören, dass jemand von der unbefleckten Empfängnis redet und damit dann aber die Empfängnis des Gottessohnes Jesus Christus im Schoß der Gottesmutter meint. Natürlich, diese Empfängnis ist auch unbefleckt, Aber der Ausdruck steht in der Welt unseres Glaubens nun einmal für die Empfängnis Mariens, die von Anfang an ohne Makel der Erbsünde und voll der Gnade war. Bedauerlich ist es, des Öfteren zu hören, an diesem Sonntag habe ich die Kommunion genommen oder auch nicht genommen. Ja, leider ist die Kommunionpraxis vielerorts tatsächlich ein Sich-Nehmen, aber der richtige Ausdruck lautet doch die Kommunion empfangen. Unerträglich wird es, wenn auch unter gläubigen Menschen zu hören ist, der Gott, der Jesus, die Maria. So sprechen eigentlich nur Fremde, also Personen, die nicht zur Familie gehören. Aber, liebe Gläubige, darüber hinaus gibt es noch eine weitere Unfähigkeit, nennen wir sie die religiöse Artikulationshemmung. Praktizierende Katholiken tun sich oft schwer, überhaupt Themen der Religion und des geistlichen Lebens zu besprechen. Über die kirchliche Lage, über Missstände in der Geistlichkeit und unter den Bischöfen, über Skandale in den Gotteshäusern, ja, da redet man gerne und beschwört auch die große Gefahr des Islam. Aber wenn der eigentliche innere Bereich der Religion betreten wird, dann betretenes Schweigen. Man hat beinahe den Eindruck, hier gehe es um etwas Unanständiges. Hier drohe eine Schamlosigkeit. Und tatsächlich galt und gilt ja zum Beispiel in der feineren englischen Gesellschaft die Regel, über zwei Themen darf man am Tisch nicht sprechen, nämlich über Angelegenheiten der Erotik und über Religiöses. Das Richtige an diesem Empfinden ist, dass es wirklich die Gefahr einer geistlichen Schamlosigkeit gibt. Die Schamhaftigkeit wird hier verletzt, wenn etwa gewisse Leute exzessiv ihre religiösen Gefühle, Erfahrungen oder auch Probleme vor den anderen auspacken. Ein bekannter Jesuitenpater hat dafür das Wort Seelenstriptease erfunden. Aber, liebe Gläubige, es muss eben doch möglich sein, unter Menschen gleicher Gesinnung von dem zu sprechen, was Grundlage, was Weg und Ziel unseres ganzen Lebens ist. Da vernehmen wir den Einwand älterer Leute, das hat man eben früher nicht gelernt. Ja, man lernte zwar oft die Katechismusantworten und auch einige Gebete auswendig, was ja nach wie vor ratsam, ja sogar notwendig ist, doch man lernte zumeist nicht, selbst über den Glauben zu sprechen und übrigens oft auch nicht mit eigenen Worten zu Gott zu sprechen. Solche religiöse Artikulationshemmung ist also oft ohne eigene Schuld gegeben. Aber ein Manko bleibt sie dennoch. Was hat das alles mit dem 11. Sonntag nach Pfingsten zu tun? Im heutigen Evangelium empfängt der Taubstumme auf eine leibhafte, geradezu sakramentale Weise von Jesus die Hör- und Sprachfähigkeit. Jesus nahm ihn abseits vom Volke, legte ihm seine Finger in die Ohren und berührte die Zunge mit Speichel, dann blickte er zum Himmel, seufzte und sprach, Ephetha, tu dich auf. Sogleich öffneten sich seine Ohren, und das Band seiner Zunge ward gelöst, und er redete richtig. So haben wir eben vernommen. Das ist das Vorbild der Ephetha-Riten unserer Tauffeiern. Seither also, liebe Gläubige, sind unsere Ohren vom Finger Gottes, dem Heiligen Geist, geöffnet. Und das Band unserer Zunge ist prinzipiell gelöst von dem, der die Zungen reden macht. Wir könnten also reden, könnten sogar richtig reden. Wir könnten es, wenn wir es nur wollten und wenn wir es lernen und üben würden. Ja, und wir sollten es eigentlich. Denn wir haben, liebe Gläubige, die Aufgabe, von unserem Glauben und unserer Hoffnung Zeugnis und Rechenschaft denen zu geben, die uns danach fragen. Wir haben eine missionarische Aufgabe, jeder von uns, nämlich zur Ausbreitung des Glaubens beizutragen und denen, die bereits im Glauben stehen, zu dienen, indem wir sie erbauen. Vor allem in den Familien natürlich, die eigenen Kinder und auch gegenseitig. Aber darüber hinaus noch andere Menschen, mit denen wir zu tun haben. Gewiss spielt dabei das Vorbild eine wichtige Rolle, aber nicht die einzige. Gott hat sich den Menschen in Tat und in Wort geoffenbart. Und so sollen auch wir reden. Reden nicht zur Unzeit, aber eben doch zur Zeit. Und die ist ohne Zweifel häufiger da, als wir das glauben. Um klar und deutlich zu bekennen, brauchen wir also diese Sprachfähigkeit. Und das Bekenntnis wird ja von uns oft ausdrücklich oder auch indirekt gefordert. Wir haben außerdem die Aufgabe, anderen, die in schweren Problemen, in Verwirrung und Not stecken, von der Wahrheit und von der Güte Gottes und unseres Glaubens zu sprechen. Ja, auch dann und wann einen Hinweis zu geben, ja, zu ermahnen, zu rügen und zurechtzuweisen, wo jemand dessen bedarf und wir in der Verantwortung stehen. Einer der Psalmen beginnt mit den Worten, Credidi propter quod locutus sum. Ich habe geglaubt und darum habe ich gesprochen. Und immer wieder spreche ich daher von dem, wovon das Herz voll ist, denn davon fließt ja der Mund über. Was können wir also, liebe Gläubige, tun, um diese Sprachfähigkeit zu pflegen oder erst einmal zu erwerben? Zunächst müssen wir um die Gabe, die Begabung des religiösen Redens beten. Herr, öffne, wie du es damals bei meiner Taufe getan hast, mit deinem Geist meine Ohren und löse das Band meiner Zunge. Hilf mir reden, wo ich in deinem Namen reden soll. Gib du mir Worte des ewigen Lebens. Übrigens kann uns auch die Gottesmutter, die ja aus ihrer Stille heraus vor Elisabeth in ihr Magnificat ausbrach und im Heiligen Geist sprach von dem Großen, das Gott an ihr getan hat. Übrigens kann auch sie uns hier eine wichtige Helferin und Fürsprecherin sein. Auch im persönlichen Beten können wir es lernen, indem wir eben nicht nur die auswendig gelernten Texte sprechen, die kostbar und heilig sind, sondern auch lernen, in eigenen Worten vor Gott das zur Sprache zu bringen, was wir ihm sagen wollen. Das ist auch schon eine erste Übung für das religiöse Sprechen nach außen zu den anderen Menschen. So dann, Kenntnisse des Glaubens sind natürlich unentbehrlich. Hier ist etwa die Frage zu stellen, wann hast du zuletzt die Heilige Schrift aufgeschlagen und das Wort Gottes in dich aufgenommen, damit es dich erfülle und dann auch aus dir sprechen kann? Ja, sage mir nur nicht, die Heilige Schrift, die ist zu hoch, die ist zu schwer für mich. Dafür habe ich nicht die nötige Ausbildung. Wir sehen ja heute, wohin es mit dem Wort Gottes kommt, wenn man es einer gewissen Gruppe von Theologen überlässt. Nein, auch du hast die nötige Ausbildung und Begabung. Denn du hast denselben Geist empfangen, der hier in der Schrift und durch sie spricht. Ohne Kontakt zum Wort Gottes wird ein gläubiges Reden vor den Menschen kaum möglich und kaum authentisch sein können. Und des Weiteren, wir sollen uns auch, liebe Gläubige, beteiligen an Gesprächen über Glaubensthemen. Hier in St. Pelagiberg gibt es dafür zum Beispiel den Bibelkreis, in dem Stellen der Heiligen Schrift unter Anleitung des Priesters nicht nur von diesem erklärt, sondern auch gemeinsam besprochen werden. Oder es gibt den Glaubenskurs mit anschließenden Frage- und Gesprächsmöglichkeiten. Gewiss, jeder von uns hat viel zu tun, hat viele Verpflichtungen. Aber tun wir mit unserer Zeit auch das Richtige? Zweifel sind vielleicht doch hier und da angebracht. Und schließlich, liebe Gläubige, nur Mut. Vielleicht fühlen wir uns in der religiösen Welt zuweilen wie im Ausland, da das tägliche Sprechen, mit dem wir zu Hause und am Arbeitsplatz zu tun haben, ganz anderer Art ist. Aber wir haben doch alle bereits Sprachkenntnisse. Wahrscheinlich sogar mehr, als wir ahnen. Und wie man bei einer Reise am besten sich die Sprache erwirbt durch Learning by Doing, also einfach ins Wasser springt, indem man die schon bestehenden Kenntnisse einsetzt und das imitiert, was die anderen tun. Die Einwohner des Auslandes übrigens wissen das sehr zu schätzen, wenn sich ein Tourist wenigstens bemüht, in ihrer Sprache zu reden. So sollen wir es eben auch im Land des Glaubens tun. Wir haben ja übrigens hierfür einen Begleiter bei uns, ja sogar in uns, der uns auf die Sprünge hilft und der die Zungen reden macht, nämlich den Heiligen Geist. Und außerdem, in diesem Land des Glaubens sind wir eben keine Ausländer, sondern Einheimische. Und da, liebe Gläubige, wäre es ja nun wirklich schlimm, wenn wir die eigene Sprache nicht einmal richtig sprechen könnten. Ja, da helfe uns allen der Herr auf die Sprünge. Amen.